Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der 15. Staffel zu dem Thema 1945, eine lange Zäsur. Die Staffel, die meine Kollegin Dr. Anna Menny und ich, Björn Siegel, federführend für das IGDJ hier in Hamburg umsetzen, reiht sich ein in die vielfältigen Themenstaffeln, die wir seit der Begründung des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen und natürlich unserem Podcast-Co-Host Miriam Rürup vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam produzieren. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch auch noch einmal in diese Vielfalt hinein und hören in die eine oder andere Folge rein. In unserer heutigen Folge gehen wir ganz dem Oberthema der Staffel folgend den Prozessen des Erinnerns und Gedenkens nach, die sich mit dem Jahr 1945, dem Kriegsende, wie auch der Befreiung verbinden. In der ersten Folge, die wir zusammen mit Vanessa Hirsch vom Altona Museum aufgenommen haben, klangen bereits einige Fragen zu diesem Themenkomplex an und hier diskutierten wir anhand der Biografie von Käthe Starke-Goldschmidt, wie diese Prozesse zustande kommen können. Heute wollen wir diese Diskussion noch weiter vertiefen und vor allem auf die Ebenen der Stadt, des Landes, wie auch auf die oft als offizielle Erinnerungskultur betitelte Ebene schauen. Welche Motive und welche zeitlichen Qualitäten sich hieran abbilden lassen, wie sich ein Bewusstsein für eine Erinnerungskultur entwickelt und von wem getragen und beeinflusst wird, werden nur einige Fragen sein, die wir in der heutigen Folge ansprechen werden. Unser Gesprächspartner hierfür ist Dr. Oliver von Wochem, der eine langjährige Erfahrung in universitärer und außeruniversitärer Forschungs- und Vermittlungsarbeit aufgebaut hat, unter anderem an der Universität Hamburg, dem Hamburger Institut für Sozialforschung und der Helmut-Schmidt-Universität, aber auch an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Als Historiker war er seit 2009 Leiter des Studienzentrums in Neuengamme und seit 2019 ist er Leiter der KZ-Gedenkstätte geworden und setzt durch zahlreiche Forschungs-, Ausstellungs- und Bildungsprojekte neue Impulse, die innovative Formen der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erproben und einbringen und dabei auch gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen einbeziehen. 2022 folgte er Professor Detlef Garbe als Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer des NS-Verbrechens, die nicht nur die Gedenkorte Neuengamme, Poppenbüttel, Fuhlsbüttel und Bollenhuser Damm, sondern auch den Geschichtsort Stadthaus und das im Werden begriffene Dokumentationszentrum Denkmal Hannoverscher Bahnhof umfasst. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als Teil einer lebendigen Geschichtskultur in der Hamburger Stadtgesellschaft zu verstehen und hierbei aktuelle Fragen und Forschungsansätze zu berücksichtigen, wie auch transnationale Bezugspunkte zu setzen und partizipative wie dialogische Formen der Vermittlung zu stärken, sind nur einige Ideen, die Oliver von Wochem in seiner Arbeit umsetzt. Er studierte Geschichte und Germanistik an den Universitäten Köln und Hamburg und schrieb seine Dissertation zu Erich von Manstein, Vernichtungskrieg und Geschichtspolitik, erschienen in Paderborn 2006. In seinen verschiedenen Positionen führte er so Forschung und Vermittlung zusammen und setzte dabei immer wieder Akzente für ein aktives Erinnern und Gedenken. Ausgehend vom Konzentrationslager Neuengamme, das sich im Südosten von Hamburg befindet und von 1938 bis 1945 das größte Konzentrationslager Norddeutschlands war, in dem mehr als 100.000 Menschen aus ganz Europa im Hauptlager und in über 85 Außenlagern inhaftiert waren, genau hieran wird das Gespräch die zeitgenössische Situation am Kriegsende wie auch das schwierige und langwierige Annähern an die verschiedenen Formen des Gedenkens und Erinnerns vorstellen und diskutieren. Welche Rolle Orte und Gruppen in diesen Prozessen spielen, nimmt das Gespräch genauso in den Blick wie auch die kontinuierliche Veränderung von Erinnern und Gedenken. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende zweite Folge der 15. Staffel. Ja, wir freuen uns ganz besonders, heute hier zu sein, zur zweiten Folge von unserer Staffel 1945, eine lange Zäsur, heute im Gespräch mit Oliver von Wochen. Und wir wollen uns heute etwas genauer mit den Themen und vor allen Dingen den Prozessen von Erinnern und Gedenken auseinandersetzen. Wie auch letztes Mal sitze ich hier nicht ganz alleine im Studio, sondern mit gleich zwei Kolleginnen. Und ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Björn Siegel und würde vielleicht alle anderen im Raum auch kurz bitten, sich kurz vorzustellen und unsere Hörerinnen und Hörer auch selbst zu begrüßen.
Ja, hallo auch von mir. Wie schon beim letzten Mal bin ich auch heute wieder mit dabei. Ich bin Anna Menny und freue mich auf das heutige Gespräch.
Ja, auch von meiner Seite aus möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Oliver von Wochen. Ich leite die KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Ja, und damit starten wir in die Podcast-Folge und das Thema gleich hinein. Heute wollen wir uns ja so ein bisschen damit beschäftigen, wie Kriegsende und Befreiung in den Prozessen von Erinnerung und Gedenken sich niedergeschlagen haben. Dabei taucht natürlich sofort das Datum des 8. Mai für viele vor dem geistigen Auge auf, nämlich der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht mit ihren Teilen kapituliert hatte. Aber wenn man von diesem deutschen Datum vielleicht oder diesem generellen Datum absieht und vor allen Dingen in die regionalen und städtischen Gegebenheiten schaut, waren die Prozesse und auch die Realitäten auch etwas anders. Wenn wir vielleicht auf den Fall von Hamburg in und um Hamburg schauen, was ist da geschehen 1945? Kannst du uns hier vielleicht einen kurzen Einblick geben in das Kriegsende in und um Hamburg?
Ja, sehr gern. Hamburg wurde ja von den Briten befreit. Tatsächlich wurde die Stadt kampflos übergeben am 3. Mai 1945. Und vorausgegangen waren mehrere Wochen, in denen die Häftlinge beispielsweise des KZ Neuengamme aus der Stadt herausgebracht worden sind. Also die Verantwortlichen haben damals gesagt, wir wollen möglichst alle Spuren der Verbrechen verwischen und haben das auch sehr gezielt getan, indem sie eben Unterlagen verbrannt haben und eben die Häftlinge, die Zeugen sind, der Verbrechen eben aus der Stadt gebracht haben. Natürlich ist diese Geschichte verbunden, auch für die deutsche Bevölkerung, die nicht verfolgt worden ist, mit viel Leiterfahrung. Deswegen wird eben das auch oft als Niederlage empfunden von vielen Menschen. Und wenn wir von dem 8. Mai beziehungsweise in Hamburg den 3. Mai als Tag der Befreiung sprechen, dann nehmen wir ein Stück weit die Perspektive der Verfolgten ein sozusagen und solidarisieren uns mit deren Schicksal.
Du hast jetzt ja in deinen Ausführungen eben schon deutlich gemacht, also wie das Kriegsende erlebt worden ist, war sehr unterschiedlich, teilweise auch widersprüchlich, je nachdem, ob man der Mehrheitsgesellschaft angehörte oder einer der Gruppierung angehörte, die eben verfolgt worden sind, was man eben erlebt hatte in den Jahren zuvor. Kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen, auch wie die Situation sich konkret verändert hat? Also der Krieg ist zu Ende gegangen. Das ist natürlich eine einschneidende Zäsur. Aber was hat sich konkret auch im Alltag derjenigen, die das erlebt haben, eigentlich verändert?
Das Kriegsende ist ja ein Prozess gewesen, also nicht ein Tag, wo alles plötzlich anders war, sondern man muss sich das so vorstellen, Deutschland wurde nach und nach sozusagen von den alliierten Kräften eingenommen. Sukzessive kamen sie näher und Hamburg war eine der letzten Orte, die befreit worden sind. Insofern gibt es ganz viele Menschen, die schon vorher eigentlich das Kriegsende erlebt haben und in Hamburg kam das relativ spät. Und natürlich ist es etwas anderes, wenn du beispielsweise in einem Lager inhaftiert warst, in einem Gefängnis inhaftiert warst oder in einem Konzentrationslager inhaftiert warst und dann von den Alliierten tatsächlich befreit worden bist. Oder ob du wie im Fall Hamburg vor dem Kriegsende schon aus der Stadt gebracht worden bist und in anderen Lagern sozusagen dann das Kriegsende erlebt hast. Und noch einmal anders ist es für die Menschen, die in Hamburg gelebt haben, in Verstecken, im Untergrund und tatsächlich darauf gewartet haben, dass der Krieg zu Ende geht. Und dann die Perspektive derjenigen, die hier gelebt haben und gar nicht verfolgt worden sind, für die ist natürlich dieses Moment, dass plötzlich Hamburg in andere Hände übergeht sozusagen, erst einmal so einen Moment der Unsicherheit. und man weiß nicht, was kommen wird. Und das sind ganz viele ambivalente Gefühle, die damit verbunden sind. Manche sind vielleicht überzeugt gewesen vom Nazi-Regime, haben das auch mitunter unterstützt. Andere waren vielleicht eher in der inneren Immigration oder vielleicht Opposition. Und je nachdem, in welchem Verhältnis man zu diesem System stand, wird das Erleben sehr unterschiedlich gewesen sein.
Du hattest ja gerade schon gesagt, dass die Briten sozusagen Hamburg befreit, besetzt haben. Und damit begann für viele ja auch eine neuerliche Auseinandersetzung genau mit den Geschehnissen, die während des NS-Regimes passiert sind. Und dabei entwickelt sich, glaube ich, auch unterschiedliche Herangehensweisen, genau wie Erinnerung daran, wie Gedenken daran funktionieren soll. Besonders am Anfang, könnte ich mir vorstellen, laufen diese Prozesse auch mitunter parallel zwischen wer Opfer, wer Täter, wer Mitläufer war. Kannst du hier vielleicht noch genauer einen Einblick geben, wie vor allen Dingen in den frühen Jahren oder vielleicht auch in den ersten Jahrzehnten sich diese Auseinandersetzung mit, du hast es ja gerade schon dargestellt, mit letztendlich der Verfolgung, Vernichtung in dieser Stadt und auch letztendlich weltweit abgespielt hat, da wir natürlich auch Gruppen haben, die sozusagen nicht mehr in dem hamburgischen Raum verblieben. Also sozusagen, wie waren vielleicht so erste Impulse in dem Erinnern an die Verfolgung hier in Hamburg?
Das mache ich sehr gern. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen den Menschen, die sozusagen selbst verfolgt worden sind einerseits und deren Bedürfnis, auch die Geschichte zu erinnern und auch ein Stück weit aufzuarbeiten, und den Siegermächten, die Briten, die dann hier eben einmarschiert sind und bestimmte Forderungen auch gestellt haben, beispielsweise nach Entnazifizierung, nach Entlassung von belasteten Personen. Und ich glaube, da gab es eine große Kongruenz und Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Gruppen in dem Wunsch, dass die Verbrechen nicht ungesühnt bleiben. So. Zugleich war natürlich die Mehrheitssituation eine etwas andere. Die mussten erstmal ihr Leben organisieren. Übrigens mussten erstmal alle ihr Leben organisieren in einer Trümmergesellschaft sozusagen, in einer zerstörten Stadt, wo man eben auch erst einmal die alltäglichen Dinge regeln musste sozusagen, und man auch gar nicht wusste, wo seine geliebten Angehörigen sind, die beispielsweise im Krieg geblieben sind oder eben in den Lagern, aus den Lagern zurückkamen. Du hattest gerade gesagt, viele waren gar nicht in Hamburg und die kamen erst einmal zurück in die Stadt und mussten sich hier orientieren und fragten sich, ob noch irgendwelche Verwandten hier leben und ob ihre Häuser noch bestehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Impuls zur Aufarbeitung der Verbrechen und den Impuls, an diese Verbrechen zu erinnern, der kam tatsächlich von den Überlebenden. Und insbesondere natürlich von den politisch motivierten Überlebenden sozusagen, die auch das Ziel hatten, Deutschland neu und demokratisch zu gestalten. Einerseits, und natürlich auch kam es von den Alliierten, die gesagt haben, es muss sich etwas ändern. Deutschland muss neu aufgebaut werden, es kann nicht sozusagen einfach bruchlos so weitergehen.
Kannst du vielleicht nochmal genauer die Gruppe derer charakterisieren, die diesen Impuls gegeben haben? Denn gerade die Häftlingsgruppierung in Neuengamme ist ja in dem Sinne vielleicht auch was Besonderes, was zu dieser Aufarbeitung, zu diesem Impuls auch beigetragen haben, dass man eben eine Art internationalere Vernetzung hatte etc. Also kannst du unseren Hörerinnen vielleicht nochmal hier einen kurzen Umriss geben, wer sozusagen diese Gruppe und diesen Impuls gegeben hat?
Also insbesondere bezogen auf Hamburg würde ich sagen, kam der Impuls von einerseits den kommunistisch Verfolgten und den sozialdemokratisch Verfolgten, die auch dann hier in der Stadt versucht haben, eben demokratisch zu wirken, in den Ämtern und Behörden, ein Stück weit mit Zustimmung der britischen Besatzungsmacht. Und sie kam natürlich von den Remigranten, die also gezielt nach Deutschland zurückkehrten, um das deutsche Land wieder aufzubauen. Und da waren auch beispielsweise viele Juden dabei, die auch in der alliierten Armee gekämpft hatten und dann hier als Besatzungsoffiziere oder Mitarbeiter der Besatzungsbehörden versucht haben, die Demokratie wieder aufzubauen. Und bezogen auf Neuengamme und die Situation dort, muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass 90% der Inhaftierten aus dem Ausland kamen. Also das waren viele, viele Länder Europas, aus denen Menschen nach Neuengamme deportiert worden sind, in das Konzentrationslager, aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus. Und diese Menschen gingen erst einmal zurück in ihre Länder und orientierten sich da sozusagen gesellschaftlich neu. Aber sie hatten natürlich immer den Wunsch, auch dass in Hamburg an dieses Ereignis und an das Konzentrationslager erinnert wird, und haben dann einen Kampf gestartet, der auch mitunter sehr schwer war, weil die Widerstände in der Stadt groß waren, und der dann in den 50er Jahren sozusagen zu erst einmal einem Zusammenschluss geführt hat, des Deutschen Häftlingsverbandes, und dann kamen eben weitere Zusammenschlüsse anderer Verbände. Dann gab es einen Zusammenschluss der internationalen Lagergemeinschaft sozusagen oder der Überlebenden, und am Ende ist es ihnen gelungen, eben immer mit viel Mühe doch die Stadt zu bewegen, ein Erinnerungszeichen zu etablieren.
Ja, du hast ja gerade am Beispiel auch von Neuengamme gezeigt, dass es einerseits sehr frühe Impulse und Ansätze gab, das Bedürfnis gab, zum einen auf der Seite derjenigen, die verfolgt worden waren, zum anderen eher im Sinne einer Aufarbeitung auch durch die Alliierten. Es hat dann aber nach diesen oder ersten Ansätzen ja lange gedauert, auch das hast du gerade am Beispiel Neuengamme gezeigt, bis sich sowas wie eine offizielle, ich weiß, ob man gesamtgesellschaftlich sagen kann, weiß ich gar nicht, aber eine offizielle Gedenkkultur errichtet hat. Und gleichzeitig konkurrieren in diesen kollektiven Gedächtnissen ja auch unterschiedliche Gedächtnisse. Wir haben auf der einen Seite das, was diejenigen erinnert haben, die befreit worden sind. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch Gedächtnisse aus der Mehrheitsgesellschaft. So gibt es einerseits das Erinnern, Gedenken an Vernichtung und Verfolgung. Es gibt dann eben auch das Gedenken, oder das ist vielleicht meine Frage, inwiefern hat sich dazu verhalten das Gedenken an das Kriegsende, das ja nicht immer als Befreiung erinnert worden ist oder nicht von allen als Befreiung erinnert worden ist und auch bis heute nicht von allen als Befreiung erinnert wird?
Ja, also ich denke, das hängt ganz stark davon ab, auf welche Gruppe man schaut in der Gesellschaft. Man muss sich vergegenwärtigen, die Verfolgten des Nazi-Regimes haben sich natürlich erstmal versucht zu organisieren. Also es gab auch jüdische Selbstorganisationen, es gab auch Versuche von Sinti und Roma, sich zu organisieren nach 1945, und es gab natürlich auch die Möglichkeit, insbesondere der sozialdemokratischen Häftlinge und der kommunistischen Häftlinge, sich zu organisieren. Viele Häftlingsgruppen haben sich gar nicht organisiert und bis heute nicht organisiert. Beispielsweise die Gruppe der sogenannten Asozialen, der als kriminell stigmatisierten Menschen und der osteuropäischen Gefangenen. Insofern ist das dann mal ein bisschen die Frage, über wen sprechen wir an dem Punkt. Und die 50er Jahre sind, glaube ich, gekennzeichnet insbesondere von dem Versuch der Selbstorganisation, auch der Gründung von Gemeinschaften. Beispielsweise die jüdische Gemeinschaft hat sich gegründet und andere Gemeinschaften haben sich gegründet. Und andererseits eben dem Erinnern der Mehrheitsgesellschaft, die in den 50er Jahren noch sehr stark von dem eigenen Leiden des Krieges dominiert war. Also wir haben große Vertriebenenverbände, wir haben große Kriegsopferverbände, wir haben große Veteranenverbände in den 50er Jahren, die auch sehr wirkmächtig sind, weil sie auch sehr offensiv und öffentlich auftreten und zum Teil eben auch die alliierte Politik der Entnazifizierung und der Demokratisierung infrage stellen. Und das hat sich eher dann mit der Zeit verändert, insbesondere, sage ich mal, in den 60er Jahren. Dann begannen die ersten auch größeren Aufarbeitungsprozesse, also juristische Verfahren, die an verschiedenen Städten stattgefunden haben und dann erst einmal deutlich gezeigt haben, wie groß die Dimension ist der Verbrechen und wie viele Menschen davon tatsächlich auch betroffen waren. Das hatte man lange Zeit nicht gern gehört und hat man wirklich an die Seite geschoben. Und dann konnte man irgendwann nicht mehr weggucken. Und dazu kam eben auch nochmal ein Demokratisierungsschub in Deutschland, würde ich sagen, insbesondere in den 70er Jahren, der dann ermöglicht hat, eben über bestimmte Dinge nochmal anders zu sprechen. Und wo dann eben auch andere Generationen die Geschichte und die Geschichtskultur geprägt haben in Deutschland. Und wo dann tatsächlich, was du gerade gesagt hast, mit einer anderen Geschichtskultur, die sich dann etablieren konnte. Das würde ich sagen, ist in den 80er Jahren erst gewesen, wo dann eben auch das Schicksal der jüdischen Verfolgten immer stärker auch in den Mittelpunkt getreten ist. Das war lange Zeit nicht der Fall. Also Stichwort Holocaust und die Erinnerung an den Holocaust und zugleich aber auch die Gruppen, die an den Verbrechen beteiligt waren, auch stärker ins Blickfeld rückten.
Heute ist es ja so, dass, wenn man an das Kriegsende und die Befreiung erinnert, der 8. Mai der zentrale Gedenktag ist. Seit wann ist das denn so und wie hat sich sozusagen der 8. Mai daran also herauskristallisiert und in welchem Verhältnis, vielleicht auch, du hast gerade ja auch die Erinnerung an den Holocaust erinnert, das ist der 27. Januar international, also in welchem Verhältnis stehen auch diese beiden Gedenktage in unserer heutigen Erinnerungskultur zueinander?
Also, dass der 8. Mai eine größere Relevanz hat im öffentlichen Gedenken, ist eher etwas Neueres. Ich glaube, der 27. Januar ist schon länger als etablierter Gedenktag in Deutschland anerkannt. Und in Deutschland wird ja am 27. Januar nicht nur an die jüdischen Opfer erinnert, sondern tatsächlich an alle Opfer des Nationalsozialismus, während am 8. Mai des Kriegsendes gedacht wird, sozusagen. Und das ist natürlich auch für viele andere Länder in Europa, weltweit sogar, würde ich sagen, ein ganz zentrales Ereignis gewesen. Wobei eigentlich Deutschland schon meistens vorher befreit war, beim 8. Mai gab es eben die Kapitulation und damit sozusagen war das Kriegsende wirklich auch final für alle sichtbar sozusagen da erreicht.
Ja, damit sind wir schon bei einigen Daten und vielleicht um daran anzuknüpfen, der lange Weg, eine offizielle Erinnerungskultur, du hattest ja schon so einzelne Tendenzen aufgezeigt, wie sich die Gesamtgesellschaft Deutschlands damit auseinandersetzt, welche Problematiken und Themen damit verbunden waren. In Hamburg oder bezogen auf das KZ Neuengamme dauert es ja verhältnismäßig lange, bis sich eine Gedenkstätte formiert, würdige Formen und auch Orte letztendlich herauskristallisieren, wo ein Gedenken stattfinden kann. Ich glaube, 2005 wird sozusagen erst eine feierliche Eröffnung sozusagen durchgeführt. Also dann doch ja einige Jahrzehnte erst nach Kriegsende und Befreiung. Kannst du hier vielleicht nochmal so einen kurzen Rückblick geben, warum dauert das so lange? Du hattest die Formierung von Häftlingsgruppen schon angesprochen. Das ist ja sozusagen die eine Seite. Aber du hattest auch schon in einem kurzen Nebensatz nur angedeutet, dass eine politische Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche oder städtische Auseinandersetzung genauso problematisch war. Also warum dauert das hier so lange?
Das dauert nicht nur in Hamburg so lange, sondern tatsächlich überwiegend in ganz Deutschland so lange, weil das Bewusstsein nicht vorhanden war, beziehungsweise auch die Bereitschaft, sich mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, war eher eine Minderheitenposition, lange Zeit gewesen. Und das ändert sich Ende der 70er Jahre durch verschiedene Faktoren, auch den Generationenwechsel, auch eine Liberalisierung der Gesellschaft, die ermöglicht sozusagen sowohl die Vielfalt der Opfer als auch die, sage ich mal, Vielzahl der Täter in den Blick zu nehmen und mit dieser Erweiterung sozusagen des Bewusstseins, auch durch Forschung insbesondere angeregt, aber dann eben auch durch zivilgesellschaftliche Initiativen, die genauer gefragt haben, was ist eigentlich an meinem Ort passiert? Geschichtswerkstätten wurden gegründet und Vereine wurden gegründet, konnte dann in den 90er Jahren sozusagen so eine, ich würde schon sagen, ein negatives Gedächtnis in gewisser Weise, sagt man es, etabliert werden, das von vielen Menschen auch getragen wurde und was eben auch den politischen Raum erreicht hat sozusagen und wo Gedenktage dann eben ein Moment waren der Erinnerung, dass die Verbrechen wichtig sind, in der Erinnerung zu bewahren, weil man das nicht wieder erleben will. Also dieses Selbstverständnis in der Politik zu sagen, nie wieder. Nie wieder Auschwitz, würde man sagen, nie wieder eben Diktatur. Wir leben in einer Demokratie. Das ist eigentlich erst seit den 80er Jahren eben ein Konsens, ein politischer Konsens. Und der wird ja derzeit wieder aufgebrochen, muss man sagen. Und zwar sehr vehement aufgebrochen, insbesondere durch rechtsextreme Bewegungen in Deutschland, die eben tatsächlich das Gedenken an die Verbrechen nicht mehr als Grundlage einer demokratischen Orientierung sehen wollen, muss man ja sagen, aktiv nicht sehen wollen.
Und ich glaube, da sind wir ja schon fast bei dem Punkt, was zeitgenössische Herausforderungen in unserer Zeit sind, genau an diese Prozesse, die du aufgezeigt hast, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben und im Konsens auch verhandelt wurden. Wie du ja gerade schon angedeutet haben, gibt es ein Faktor ist, dass das politisch diskutiert und hinterfragt und widersprochen wird, dass es da dazu eben ein Gedenken, eine Erinnerung geben muss. Gibt es noch weitere Herausforderungen, die gerade an euch sozusagen in der Gedenkstätte herangetragen werden, die sozusagen ein Erinnern und ein Gedenken A verändern oder vielleicht auch weiterhin in Frage stellen? Also nicht nur von rechtsextremer Seite, sondern eben auch vielleicht von anderen Faktoren hier ein gewisser Einfluss sich abbildet.
Also ich würde einmal noch einen Schritt zurücktreten und sagen, es gab immer schon Antisemitismus in Deutschland, seit 1945 bis in die Gegenwart hinein. Es gab immer auch Rassismus, es gab immer auch Antiziganismus beispielsweise, nur war das punktueller und hat sich das sozusagen immer wieder auch manifestiert in Verbrechen und auch in Gewalt von Gruppen. Aber heute hat sich das ein Stück weit bis in die Mitte der Gesellschaft hinein verlagert und bekommt auch eine andere Sprechfähigkeit, würde ich mal sagen, weil die Gesellschaft sich ein Stück weit verändert hat. Und das hat was mit der zeitlichen Distanz zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo die Erfahrung des Nationalsozialismus eben keine Primärerfahrung mehr ist für viele Menschen. Die Zeitzeugengeneration lebt nicht mehr weitgehend. Es gibt noch einige wenige Ausnahmen. Auch die Kinder und die Enkelgeneration hat keinen Austauschpartner mehr. Also es gibt nicht mehr den Dialog in den Familien mit den Großeltern, die das selbst erlebt haben. Und das gilt so einerseits für die verfolgten Seite, aber es gilt eben auch für die Mehrheitsgesellschaft, die Täterseite. Und deswegen kann vieles sozusagen im familiären Austausch nicht mehr thematisiert werden. Dann machen sich narrative Legitimierungsstrategien breit und wenn es aktuelle Herausforderungen für unsere Gedenkstättenarbeit und die Erinnerungskultur in Deutschland insgesamt gibt, dann ist es genau das, nämlich immer wieder neu auch sich selbst zu fragen und andere zu fragen, was und warum ist das relevant? Was daran und warum ist es relevant, an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern? Und dann entwickeln wir als Gesellschaft, aber natürlich auch als Akteure der Erinnerungskultur versuchen wir, darauf Antworten zu entwickeln. Und das sind andere Antworten, als wir vor 20 Jahren hatten. Also beispielsweise eine große Herausforderung ist, dass wir immer stärker in einer digitalen Welt leben. Dass Informationen oft nicht mehr so kontrollierbar sind. Dass die Gesellschaft und auch die Gedenkkultur sich immer stärker in den digitalen Raum verlagert und wir dann Formen schaffen müssen, Menschen zu erreichen im digitalen Raum, in relativ kurzen Formaten, relativ schnelllebiger Zeit, die trotzdem faktenbasiert sind. Also wir leben auch in einer Zeit, wo Fakten zunehmend in Frage gestellt werden, wo sogar Regierungen in Europa und auch weltweit in Amerika eben Fakten in Frage stellen und auch Erinnerungskulturen in Frage stellen. Deshalb ist es eben auch notwendig, in diesen Foren präsent zu sein und dort gegenzuhalten, was aber nicht einfach ist.
Ihr seid ja auch als Gedenkstätte sehr aktiv in den verschiedenen digitalen Formaten und Social-Media-Formaten. Ihr habt jetzt auch in diesem Jahr als Gedenkstätte und als Stiftung der Hamburger Gedenk- und Lernorte gemeinsam mit dem Mahnmal St. Nikolai anlässlich von 80 Jahren Kriegsende eine große und ja hamburgweite Gedenkaktion ins Leben gerufen, an der wir uns ja auch in kleinem Maße beteiligen. 80 Jahre Befreiung in Hamburg. Ist das auch als ein Versuch zu lesen, ein weiterer Versuch, die Relevanz von Gedenken, das ja eben, wie du gesagt hast, gesellschaftlich und politisch zunehmend wieder umstritten ist und wo vermeintliche Konsense immer mehr in Frage gestellt werden, darauf zu reagieren und auch sozusagen die Stadtgesellschaft so ein Stück weit versuchen, dafür zu sensibilisieren und im besten Fall zu mobilisieren. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen und vielleicht auch noch mal erklären, was so die Grundideen bei der Aktion sind.
Der Ausgangspunkt dieser Idee war, dass es nicht mehr reicht, sozusagen anzunehmen, dass die Menschen an Gedenkstätten kommen, sondern dass Gedenkstätten und Akteure der Erinnerungskultur, also auch ihr als Einrichtungen, die sozusagen auch dafür werben, dass das eine Relevanz behält, zu den Menschen gehen muss. Und zu den Menschen gehen heißt an die Orte, wo sie arbeiten, an die Orte, wo sie leben, an die Orte, wo sie zur Schule gehen. Die Schulen kommen auch zu uns, das ist wichtig, aber wir müssen auch in die Schulen gehen. Wir müssen auch an die Orte gehen, wo die Menschen arbeiten, in die Betriebe. Und wir müssen sowas schaffen wie so einen öffentlichen Raum, einen wahrnehmbaren Raum für Themen. Und der 80. Jahrestag der Befreiung, der ist ein Anlass, in gewisser Weise ein Anlass, um diese Räume anzubieten und möglichst viele Menschen einzuladen, sich aktiv daran zu beteiligen, auch kreativ zu werden, auch zu überlegen, was sie beitragen können und warum sie beitragen wollen, mit der Hoffnung sozusagen, damit auch die Demokratie wieder zu stärken und die Gegenkräfte ein Stück weit abzuschwächen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Und dann haben wir mit vielen, vielen Akteuren in Hamburg zusammengesessen und überlegt, was können wir tun? Haben dieses Netzwerk gemeinsam aufgebaut, mit der Idee, tatsächlich auch damit ein politisches Zeichen zu setzen, nämlich die Stimmen der Befreiten in den Mittelpunkt zu rücken und deren Perspektive damit auch sichtbar zu machen, weil das ist die Perspektive derjenigen, die gelitten haben und die Opfer geworden sind und die aber natürlich immer auch, für die man kämpfen muss. Für die Sichtbarkeit dieser Gruppen müssen wir aktiv eintreten, sonst geht sie verloren.
Und der Versuch ist ja, wenn ich die Aktion auch richtig verstehe, eben, du hattest vorhin gesagt, der persönliche Bezug zu der Geschichte, zu den Opfern oder zu den Tätern geht verloren. Das heißt, so ein Stück weit die, ja, vielleicht eine natürliche Auseinandersetzung mit Familiengeschichte geht so ein Stück weit verloren mit den nachfolgenden Generationen. Durch diese Aktion werden ja auch die sehr persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse von denjenigen, die eben befreit worden sind, aber wir hatten es am Anfang des Gesprächs, ja auch in ganz unterschiedlichen Situationen befreit worden sind. Das heißt, Befreiung bedeutete nicht für jeden und für jede dasselbe. Und diese Vielfalt und diese persönlichen Momente eben auch nochmal in den Vordergrund zu stellen durch eben verschiedene Zitate und kurze Ausschnitte von Erinnerungen, Memoiren oder Ähnliches. Dass das eben auch eine Möglichkeit sein kann in einer Zeit, wo eben keine direkte Verbindung mehr dahin ist, über solche Beispiele auch zu zeigen, dass es eben sehr vielfältige Anknüpfungspunkte gibt, auch an die heutigen Lebensrealitäten, sei es eben über Biografien, wo man Parallelen entdeckt, über Orte, an denen man lebt, wo früher andere stattgefunden hat, und so immer wieder Bezüge auch zu schaffen in eine, ja, in die heutige Gegenwart und dann hoffentlich eben ja auch über diese Gedenktage, die eben der Anlass sein können für eine Beschäftigung damit, aber darüber hinaus Räume zu schaffen, wo auch weiterhin eine Beschäftigung und eine sozusagen demokratische Erinnerungskultur wieder gestärkt werden kann. Und du hast uns heute ein Beispiel auch mitgebracht für eine solche Stimme, an der man eben sehen kann, wie Befreiung ganz konkret erlebt worden ist.
Ich würde gerne noch einmal sagen, dass natürlich die Bezüge immer da sind. Die Bezüge sind immer da, auch wenn man sie nicht bewusst trägt, in sich trägt sozusagen. Und bei den Nachkommen von Verfolgten, das ist jedenfalls meine Beobachtung, war das schon immer so. Die haben das viel präsenter aufgrund der familiären Überlieferung, aber auch aufgrund der traumatischen Erfahrung ihrer Vorfahren, ist das für sie einfach gegenwärtiger als für die Menschen, die jetzt keine direkten biografischen Bezüge zu Nachkommen von oder die Bezüge haben zu Verfolgten. Ich würde gerne eine Biografie vorstellen, also eine derjenigen, die im KZ Neuengamme inhaftiert waren, aus dem osteuropäischen Raum.
Jetzt hören wir gleich das Zitat, das du uns mitgebracht hast. Und zwar stammt das Zitat von Lili Susser, die 1927 in Polen geboren wurde und im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, hier in Hamburg in den Außenlagern Dessauer Ufer und Sasel und später dann auch im KZ Bergen-Belsen inhaftiert war. Der kurze Auszug ist eingesprochen von Sonja Dikorotta.
Der 8. Mai war ein heller, sonniger Tag. Als ich im Bett lag, hörte ich draußen vor meinem Fenster laute Stimmen in heller Aufregung. Ich ging zum Fenster und gerade unter uns näherten sich mehrere Männer dem Krankenhaus. Als sie mich sahen, winkten sie mit ihren Händen über ihren Köpfen und schrien: »Krieg ist aus!« Mehr und mehr Leute, die meisten von ihnen ehemalige Häftlinge, wiederholten diesen Refrain. Jeder draußen tanzte und schrie. Der Krieg war vorbei und Deutschland war besiegt. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden. Ich war im Ghetto und in Lagern, seit ich 12 Jahre alt war. Ich war allein auf der Welt, weit weg von zu Hause, Heimatland und Sprache. Alles, was vertraut war. Ich war frei, aber wohin sollte ich gehen? Was sollte ich machen?
Ja, mit diesem eingesprochenen Zitat erhalten wir ganz tiefe Einblicke in die Wahrnehmungs- und Emotionswelt zu Kriegsende und Befreiung. Und wir erhalten natürlich auch einen Einblick, wie eine modern ausgerichtete Erinnerungs- und Gedenkkultur gestaltet werden kann, wie man bestimmte Quellen vielleicht auch nutzen kann, um Sensibilität in unserer heutigen Gegenwart zu schaffen und historisches Wissen auch zu vermitteln. Mit diesen Worten und vielleicht auch mit dem Nachklingen dieses Zitat sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Und am Ende einer jeden Folge fragen wir natürlich unsere Gesprächspartnerinnen und Partner immer, ob sie für unsere Hörerinnen und Hörer nicht einen Ort haben, real oder digital, an dem sie vielleicht nicht nur das Zitat, sondern auch die gesamten Ideen und Diskussionsgründe und Diskussionsräume, die wir im Gespräch eröffnet haben, noch einmal nachklingen lassen können. Hättest du da einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich würde gerne auf ein neues Computerspiel kurz verweisen, und zwar Remembrance Game, an Erinnerung an die Kinder von Bulut Saddam, was unsere Stiftung in Kooperation mit anderen entwickelt hat über einige Jahre hinweg. Und das, wie ich finde, eine gute Form ist, um neue Zielgruppen zu erreichen und auch neue Formen der Erinnerung auszuprobieren, die eben jenseits sind von klassischen Formaten.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen neuen Tipp, den Sie hoffentlich alle ausprobieren werden. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, auch eine Tour nach Neuengamme durchzuführen. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich sage herzlichen Dank, Oliver, dass du extra hierher gekommen bist, und reiche jetzt nochmal kurz das Mikro an meine Kollegin.
Ja, auch von mir herzlichen Dank für dieses Gespräch, das uns, glaube ich, auch nochmal sehr eindrücklich gezeigt hat, wie aktuell Vergangenheit ist und wie sehr wir eben auch für ein Gedenken und ein Beibehalten unserer erinnerungspolitischen und gesellschaftspolitischen Werte eintreten müssen in der heutigen Zeit.
Ich bedanke mich auch sehr bei euch beiden für das tolle Gespräch und für die interessanten Fragen und verabschiede mich.
Damit sind wir schon wieder am Ende der zweiten Folge. Wir hoffen natürlich, dass Sie wieder auch Lust bekommen haben, in der nächsten Folge reinzuschalten, in der wir uns dann einem spezifischen Familiengedächtnis zuwenden werden, der uns nochmal verdeutlichen wird, wie Familien im Exil mit Kriegsende und Befreiung umgegangen sind und was es über die Generationen hinweg bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.